Ja, ich freue mich, wir freuen uns, meine Frau und ich, dass wir heute wieder hier sein dürfen und das Wort verkünden dürfen. Wir wünschen dieser Gemeinde wirklich Gottes reichen Segen und dass wir in absehbarer Zeit alle Plätze besetzt haben. Wir hatten im Nachgang zum letzten Gottesdienst, wo wir uns hier so ein bisschen unterhalten haben, ja schon ein bisschen über die Gemeindesituation gesprochen. Ihr seid damit mit Sicherheit nicht alleine. Wir in Lübeck haben ähnliche Probleme, Menschen für Gott zu begeistern. Aber ich bin so ein bisschen deswegen auch, glaube ich, auf diesen Text von heute gekommen und hoffe, dass er uns dann auch allen zum Segen wird. Ja, die Überschrift für die Predigt könnte sein: Probleme und Probleme lösen. Und zweitens: Auftrag und Handlungsanweisungen an die Nachfolger Christi. Die mich länger kennen, die wissen das. Ich habe es letztes Mal auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich predige gerne nach dem Motto Evangelium praktisch, weil ich denke, dass das Evangelium gegeben worden ist, damit wir wirklich es nehmen, in uns aufnehmen, verstoffwechseln und dann zu den Menschen bringen, dass auch sie durch das Evangelium gesegnet werden. Und auf die heutige Predigt, das will ich gleich vorweg schicken, bin ich gekommen durch meine Frau Britta. Die hat den Ausschlag dazu gegeben. Aber es hat eigentlich alles ganz wunderbar zusammengefügt. Und ich fange einfach mal ganz locker an. Meine Frau sieht gerne Krimis. Und ich schaue dann öfter mal mit ihr zusammen. Und dabei sind wir natürlich immer auf der Seite des Gesetzes und der Gesetzeshüter. Uns ist dabei schon vor Jahren aufgefallen, dass es einen beliebten Trick der Autoren gibt, die Dramatik gegen Ende des Filmes noch zu steigern. Die Kommissare oder Ermittler bestehen fast immer aus einem Team von zwei Ermittlern, Tatort zum Beispiel Schenk und Ballauf. Und zum Ende des Films ergibt es sich sehr oft, dass die Teams getrennt ermitteln. Einer ist auf der richtigen Spur und ist dem gefährlichen Täter direkt auf der Spur. Der andere ist noch woanders unterwegs. Der natürliche Vorgang, und nach der Dienstordnung sollte so verhandelt werden, müsste der erfahrene Kriminalist nun auf den Kollegen und auf Verstärkung warten. Aber was passiert dann in der Regel? Originalton meiner Frau: Oh nein, der geht tatsächlich alleine rein und dann nimmt das Unheil meist seinen Lauf. Was hat das nun hier und heute in meiner Predigt und in unserem Gottesdienst zu suchen? Nun, wir werden es gleich auflösen, aber erst noch einmal einen Szenenwechsel. Gehen wir mal ein paar Millionen Jahre zurück. Es gibt unheimlich viele Menschen in unserer heutigen Zeit, die glauben daran, dass sich das ganze Universum aus einem Urknall heraus entwickelt hat. Und als Zufallsprodukt hat sich aus diesem Urknall, von dem niemand so genau weiß, wer oder was ihn letztendlich ausgelöst hat, also aus diesem Urknall heraus hat sich so gewissermaßen als Abfallprodukt unsere Erde entwickelt. Und oh Wunder, nach einer kaum zu überblickenden Anzahl von Zufällen hat sich dann aus der ganzen Ursuppe nicht nur das Leben, sondern nach fortlaufenden Verwandlungen über unabsehbare Zeiträume hat sich aus dem Chaos dann schließlich zum Beispiel über Amöben und andere absonderliche Wesen der Mensch entwickelt. Ich könnte diese Geschichte, die uns bemerkenswerterweise von ausgerechnet der Wissenschaft vermittelt worden ist, noch viel weiter ausspinnen. Aber ich denke, bis hierhin war es schon gruselig genug. Zum Glück aber ist alles nun, ich will nicht sagen gelogen, sondern ich sage lieber, es ist einfach nicht die Wahrheit. Die wahre der Geschichte der Menschheit geht so: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. So begann die Geschichte der Menschen, und das ist die Wahrheit. Unser Himmel und unsere Erde selbst, mit allem, was darauf ist, ist eine Schöpfung. und die Erde mit allem, was darauf ist, hat einen Schöpfer und der Geist Gottes war von Anfang an, wie wir aus dem Bibeltext wissen, dort und dabei. Ich nehme an, wir hier kennen alle die Schöpfungsgeschichte. Über die Menschen draußen bin ich mir gar nicht so sicher. Deswegen ist es wichtig, wenn wir mal anfangen, ihnen das ruhig zu erzählen, auch wenn wir Widerspruch ernten. Die Wahrheit wird nun meistens Widerspruch hervorbringen in der heutigen Zeit. Daran darf sich oder müssen wir uns nicht reiben. Am fünften Tag war dann fast alles fertig, alle Tiere auf dem Lande, alle Fische und Tiere im Wasser, alle Vögel in der Luft. Aber es fehlte noch etwas nach Gottes Meinung. Und dann am nächsten Tag, dem sechsten Tag der Schöpfung, als alles andere schon fertig war, schuf der Schöpfer von Himmel und Erde den Menschen als Teil seiner Schöpfung. Und das ist die Wahrheit. Die Geschöpfe in Form von Mann und Frau sind von Gott geschaffen. Sie haben einen Schöpfer. Wir alle haben einen Schöpfer. Das sollen wir niemals vergessen oder gegen wissenschaftliches Gedankengut eintauschen. Wir sollten bei der Wahrheit bleiben. Gott schuf die Menschen nach seinem Bilde. Er schuf sie als Menschen bestehend aus Körper, Seele und Geist. Und nachdem er seine Schöpfung angesehen hatte, sagte er, das ist alles in Ordnung. Er sah, dass es gut war. Und ja, die Menschen durften zu Anfang in ihrer unschuldigen Neuschöpfung sogar im Paradies leben, brauchten sich um nicht viel zu kümmern und hatten ein tolles Leben. Aber dann passierte etwas, womit wir auch heute jederzeit wieder rechnen müssen. Der Widersacher Gottes tritt auf den Plan. Und er gibt den Menschen erst Zweifel in ihren Verstand und sagt, ach, sollte Gott gesagt haben? Und dann haben daraufhin die Menschen eine falsche Entscheidung getroffen. Aber der Sünde sollt ist der Tod, sagt die Bibel. Und in diesem Fall ist dann der Geist der Menschen gestorben. Und diese Sünde führte dann zur Trennung von Gott und zur Vertreibung aus dem Paradies. Wenn wir weitergehen, es folgt die Zeit, in der die Menschen als Teil ihrer Seele ihr Gewissen entdecken durften. Diese Zeit dauert von Kain und Abel über Henoch und Methusalem bis wann dauert diese Zeit? Bis zur nächsten Katastrophe. Bis zu Noah und seiner Arche. Die Menschen waren inzwischen so verderbt und boshaft, dass Gott dieser Sache ein Ende bereiten wollte. Wenn da nicht Noah gewesen wäre, der Gott dazu bewog, ein Gericht über die Menschen zu bringen, seine Schöpfer aber mit Noah und der Arche zu bewahren. Gott sei Dank. Ein anderer hätte vielleicht gesagt, Schluss aus. War ein Versuch wert, aber hat nicht geklappt. Aber Gott war sich seiner Verantwortung, die er mit seinem Tun und Handeln unternommen hatte, war er sich bewusst. Und in der Folge schloss Gott einen Bund mit Noah und gab den Menschen eine neue Chance, aber auch die Verantwortung für ihr Handeln. Und die Menschen, Gottes Geschöpfe, nahmen ihr Leben in der Verantwortung vor ihrem Schöpfer, also vor Gott, wahr, bis sie wiederum scheiterten. Sie wurden größenwahnsinnig und bauten einen Turm, der bis zum Himmel reichen sollte und ja, über Gott hinausreichen sollte. Und Gott war an diesem Zeitpunkt seine Schöpfung immer noch nicht egal. Und so schaffte er unter ihnen die Sprachverwirrung, daher der Name Babel für diese Stadt und den Turm. Babel heißt übersetzt Verwirrung. Und er zerstreute sie über die ganze damals bekannte Erde. Wenn wir uns heute umgucken und die Menschheit um uns herum anschauen, weiter weg und auch hier in unserer direkten Umgebung, dann muss man sagen, die Verwirrung ist schon fast wieder perfekt. Die Menschen wissen gar nicht mehr, woran sie sich noch orientieren sollen. Und es passieren die dollsten Geschichten im Moment, von denen man vor, ich sag mal, 30 Jahren noch nicht mal im Traum daran gedacht hätte, dass sie sich mal so entwickeln würden. Aber die Verwirrung nimmt immer mehr zu und ja, es ist, wie es eigentlich immer mit den Menschen war. Ich will das jetzt aber abkürzen. Danach suchte sich Gott nämlich den Menschen Abraham aus, aus dem später Abraham wurde, und er war der Mann Gottes, dem ein großer Segen zugesprochen wurde. Gott sagte, in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Und ich bin da immer ziemlich genau, wenn ich in der Bibel das Wort alle lesen darf, dann bedeutet das auch alle. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Da gehören wir auch zu. Wir gehören auch zu den Geschlechtern der Erde. Und wir sollen, so wie in Abraham, gesegnet werden. Also Gott, der Schöpfer, hatte sich wieder festgelegt, trotz aller bisherigen Misserfolge mit den Menschen, denn er hatte inzwischen einen Plan, einen Heilsplan mit und für die Menschen seiner Schöpfung. Zu diesem Heilsplan gehörte erst einmal das Leben unter dem Gesetz Gottes, welches mit Mose begann, der von Gott die 10 Gebote bekam. Aus der Zeit unter dem Gesetz sind uns bekannt, große Männer mit Namen Josua, David, König Salomo. Und diese Zeit geht dann bis zur babylonischen Gefangenschaft. Auch dort aber war Gott mit seinem Volk, auch wenn sie aus ihrer Umgebung weggeführt worden sind. Beispielhaft sei nur der Name Daniel genannt, der in unserer Zeit wieder an Bedeutung gewonnen hat, weil er schon damals Prophetien gehabt hat und Entwicklung vorausgesehen hat, die sich jetzt, heute und hier in unserer Zeit erfüllen. Ich weiß im Moment, weil ich komme ein bisschen rum, die Offenbarung des Johannes, das heißt die ganzen Aufzeichnungen über die Endzeit, die ja eng verbunden sind mit der Prophetie, die Daniel gehabt hat, sind in fast allen Gemeinden im Moment immer und immer wieder das Thema. Und so wie ich vorhin gehört habe, seid ihr in der Bibelstunde auch gerade dabei bei den Sendschreiben. Ich hoffe, dass ihr bei Philadelphia-Gemeinde ankommt und euch damit vergleichen könnt. Ich hoffe es sehr. Nun, die babylonische Gefangenschaft war auch irgendwann zu Ende. Und mit der Rückführung Israels nach Kanaan und Jerusalem ging das Zeitalter des Gesetzes zu Ende. Es dauerte aber noch circa 300 Jahre, bis dann etwas völlig Neues begann. Und was begann denn da? Nun, Gottes Heilsplan, der Plan zur Rettung seiner Schöpfung durch den Schöpfer Himmels und der Erde selbst, fand seine Fortsetzung durch die Heilsgeschichte mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der auf dieser Erde als Mensch geboren wurde und eine völlig neue Zeitrechnung, ein völlig neues Zeitalter mit sich brachte. Als die Menschen später begriffen haben, was da eigentlich passiert ist, haben sie angefangen, die Zeit noch einmal bei Null anzufangen, und es gab ein Vor Christus und nach Christus. So erhebend war weltweit diese waren die Ereignisse. Als Gemeinde Jesu Christi kennen wir natürlich Jesu Leben, Jesu Kreuzigung, seinen Tod. Aber wir kennen auch Ostern mit Jesu Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten. Das eigentliche Problem war nun durch den Menschen Jesus Christus, dem Gottessohn, gelöst. Der Sünde sold ist der Tod, hatte bis dahin geherrscht, und das meist ausnahmslos. Für die Sünden der Menschen war der Preis aber nun bezahlt worden, und er war eben nicht gering. Es kostete das Leben des Sohnes Gottes, und Jesus hatte bezahlt. Und jetzt kommen wir über den langen Anmarschweg der Geschichte langsam zur Sache. Denn was war denn nun mit den Menschen, die immer noch nicht wieder vollständig hergestellt waren und immer noch nur aus Körper und Seele bestanden? Ja, und dann kam Pfingsten. Der Geist Gottes, der schon seit der Schöpfung auf der Erde präsent war, kommt als Person wieder auf die Erde und ermöglicht erst die Wiedergeburt des Geistes eines Menschen. Jetzt könnte endlich wieder das passieren, was Jesus dem Nikodemus erklärt hatte. Der Geist eines Menschen konnte von da an wiedergeboren werden und somit war der Mensch wieder in der Lage, mit Gott in Verbindung zu treten, im besten Falle sein Leben, wie ursprünglich von Gott geplant, sein Leben mit Gott zusammen verbringen. Gott ist Geist und wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das war den Menschen vorher fast immer verwehrt, weil sie einfach den Geist nicht hatten. Sie bestanden aus Körper und Seele. Aber mit der Wiedergeburt, das haben wir, wissen wir sicherlich auch als Christen alle, ist unser Geist von neuem geboren. Und jetzt können wir wieder mit dem Geist Gottes, mit Gott selber, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist zusammenleben und kommunizieren, Kontakt aufnehmen, Gemeinschaft haben. Das ist letztendlich der Idealfall. Der wiederhergestellte, durch Gnade erlöste Mensch aus Körper und Seele und Geist kann mit Gott in der Person des Heiligen Geistes wieder Gemeinschaft haben. Und was das bedeutet, da kann fast niemand ermessen, wenn es ihm der Heilige Geist oder die Worte der Schrift nicht offenbaren. Denn nun, mit der Bekehrung zu Jesus Christus, wird der Geist des Menschen, der durch die Sünde gestorben war, wiederhergestellt und damit bekommen die Menschen einen derartigen Segen zugeteilt, den es so auf der Erde vorher noch nicht gegeben hat. Wir haben es gehört, wie Gott Abraham gesegnet hat. In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Nun haben sie einen Helfer und einen Tröster an ihrer Seite, der bereit ist, ihnen Kraft und Liebe und Besonnenheit zu schenken und sie, die Menschen, darüber hinaus in alle Wahrheiten hineinführen und er kann es und er will es. Die Wahrheit hat seit Jesu Christi einen Namen. Die Wahrheit, der Name der Wahrheit ist Jesus Christus. Und diesen Jesus Christus, unseren Erlöser, den macht der Heilige Geist richtig groß in uns und vermittelt uns, was Jesus für uns getan hat und wie sein Heilsplan mit den Menschen aussieht. Und wir hier, auch in dieser Gemeinde, wir wissen das alles aus dem Wort Gottes, aus der Bibellese, aus den Predigten, aus vielen Lobpreisliedern und aus dem persönlichen Verhältnis zu unserem Gott und Schöpfer, dem Vater im Himmel, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, der uns die Gemeinschaft ermöglicht. Nun, der Heilige Geist ist dazu in der Lage, uns in die Gegenwart Jesu zu führen, obwohl er, Jesus, physisch gar nicht da ist. Aber in dieser Dimension, die wir bisher noch nicht kannten, noch nicht kennen, in dieser Dimension des Geistes ist das möglich. Mit dem Heiligen Geist ist es unserem Geist möglich, zu Gott, dem Vater, zu beten. Mit dem Heiligen Geist ist es unserem Geist möglich, mit Jesus innige Gemeinschaft zu haben. Und letztendlich mit dem Heiligen Geist ist es unserem Geist möglich, Gottes Geschenke für seine Schöpfung in der Gnadenzeit, die Gaben des Heiligen Geistes in Empfang zu nehmen und mit ihnen zum Wohle auch der anderen Menschen zu agieren und ihnen damit zu helfen. Moment, den Menschen helfen? Ja, natürlich. Dann erinnern wir uns dran, der Name Jesus heißt übersetzt, Gott ist Hilfe. Das war der einzige Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, Menschen zu helfen, die sich über die Jahrtausende lange Geschichte selber nicht helfen konnten und immer wieder auf ihre Seele und auf die Angebote der Gegenseite reingefallen sind. Gott ist Hilfe. Und wenn wir eins aus der Geschichte mit den Menschen gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass sich die Menschen nicht selbst helfen können und damit dem Untergang geweiht sind. Das war in allen Zeiten so. Denken wir an unseren heutigen Anmarschweg und das ist bis zum heutigen Tage so. Entgegen der landläufigen Meinung weiter Teile der Menschheit sind die Menschen eben nicht gut. Mehrere tausend Jahre Geschichte haben bewiesen, dass die Menschen, die auf sich allein gestellt sind, nicht gut sind. Und wo wir schon mal bei der Wahrheit sind, können wir auch ruhig zugeben, dass selbst wir bekehrten Menschen immer und immer wieder sündigen und eben auch nicht gut sind, wenn wir nicht ganz nah bei unserem Herrn Jesus sind. Aber wir haben einen großen Vorteil, denn wenn wir sündigen und in der Sünde verharren, dann haben wir zwar auch die Folgen der Sünde zu tragen. Aber Gott sei Dank haben wir Jesus, der uns die Gnade Gottes zu uns gebracht hat und zugänglich gemacht hat. Und so dürfen wir erleben, wie notwendig die Gnade auch im Leben von bekehrten Menschen ist, die keinesfalls unfehlbar sind, so wie unser Herr Jesus, sondern auch ihre Fehler machen, kleine und große Sünden begeben, aber jederzeit die Möglichkeit haben, zu Gott zu gehen, um Verzeihung zu bitten, Verzeihung zu bekommen und damit weiterzuleben. Ich weiß noch nach meiner Bekehrung, wie ich die ersten Male sozusagen zu Kreuze gekrochen bin, was für eine Erlösung ich wirklich körperlich gespürt habe, nachdem ich Gott meine Sünden vorgestellt habe, gebeichtet habe und von ihm die Entschuldigung bekommen habe. Es war mir regelrecht in meinem Körper zu spüren, es ging mir wesentlich besser. Das ist die Gnade, die dann in unserem Leben tätig ist. Und immer wenn es Menschen gab, die nach Gott gefragt haben, die sich ihm zugewandt haben und mit ihm Gemeinschaft hatten, dann ging es ihnen gut bis sehr gut. Und immer wenn sich Menschen von Gott abgewandt haben, dann ging es ihnen schlecht bis sehr schlecht. Die Bibel ist eben kein Buch, das Witze macht. Der Sünde Sold ist der Tod. Und so ist es bis heute. Und wenn wir uns heute umsehen in unserer Welt, dann können wir ganz deutlich sehen, dass es den Menschen im Geburtsland der Reformation schon wieder einmal schlecht bis sehr schlecht geht. Welches Geschöpf in unserer Umgebung fragt denn noch ehrlich nach seinem Schöpfer, wo es doch so viele andere Philosophien und Gedankengebilde gibt, die scheinbar viel einfacher sind und den Seelen der Menschen viel mehr zusagen? Ja, und die Frage ist doch, und wir Christen, wollen wir das einfach so hinnehmen und vor den Konsequenzen einfach die Augen verschließen? Machen wir uns nichts vor. Den Menschen heutzutage geht es in der Mehrheit schlecht, egal wie sie sich nach außen hin darstellen oder geben. Und einem großen Teil der Menschen geht es sogar sehr schlecht. Viele laufen von Arzt zu Arzt, von Heilpraktiker zu Heilpraktiker, von Guru zu Guru, von Heiler zu Heiler, von Philosoph zu Philosoph. Und nirgends gibt es nachhaltige oder dauerhafte Hilfe. Und auch wenn der Kontakt heute zu großen Teilen über die Mattscheibe geht, so ist es doch zu erkennen, dass Menschen fast immer Hilfe beim Menschen suchen. Natürlich ist es dann auch schon oft zum Scheitern vorprogrammiert, denn Menschen werden von Menschen irgendwann enttäuscht. Und so sehr viele Versuche geben sich die Menschen dann auch nicht mehr. Und der letzte Schritt ist dann auf die Flucht in Süchte oder andere Abhängigkeiten. Wir erleben es täglich in unserer Umgebung, auch wenn wir davor am liebsten die Augen zumachen. Und daher noch einmal die Frage, und wir? Wollen wir das einfach so hinnehmen und vor den Konsequenzen einfach die Augen verschließen? Ist Resignation oder Wegducken die Lösung? Nein, natürlich nicht. Nein. Ich weiß, dass wir alle im Herzen darüber betrübt und traurig sind, dass wir nicht mehr Erfolg dabei haben, mehr Menschen mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Schauen wir kurz, wie es unser Herr Jesus so ziemlich am eigenen Leibe erfahren hat, am Anfang seines Dienstes, wie es ihm dabei ging. Es steht in Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. So berichtet es Matthäus. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Jesus ging es doch genauso damals wie uns und den Menschen ging es auch schon damals genauso wie heute. Die Menschen um uns herum sind geängstigt und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, wen denn auch, wo selbst die großen Kirchen hier im Land der Reformation und auch überall sonst größtenteils so völlig versagt haben. Und dennoch gilt für uns das Folgende, und auch das steht bei Matthäus. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist keine Empfehlung, sondern ein Befehl. Das ist der Missionsbefehl. Und darunter kennen wir diese Textstelle auch. Ich selber weiß, wie viel Leid viele Geschwister damit haben, so viele Versuche unternommen zu haben und dabei so wenig Erfolg gehabt zu haben. Ich selbst bin leider ein lebendiges Zeugnis von unzähligen Versuchen, Menschen für Jesus zu erreichen, die letztendlich nicht von Erfolg gekrönt waren, diese Versuche. Na klar, es hat auch immer mal wieder Fälle gegeben, wo es erfolgreich war. Und da war nicht nur im Himmel eine große Freude über den bekehrten und geretteten Menschen, sondern ich selbst war dann auch mit Freude und Genugtuung erfüllt. Aber in der Summe waren es doch im Gegensatz zu dem Aufwand, den wir betrieben haben, eher spärliche Erfolge. Jetzt kommen wir aber zu der entscheidenden Wende in diesem Geschehen und ich hoffe auch in dieser Predigt. Könnt ihr euch noch an den Anfang meiner Predigt erinnern? Probleme und Probleme lösen. Und wer ist darauf unbewusst als erstes gekommen? Meine Frau und ihre Krimis. Ich wiederhole das nochmal. Die Kommissare oder Ermittler bestehen fast immer aus einem Team. Und zum Ende des Films ergibt es sich oft, dass die Teams getrennt werden. Und der eine ermittelt hier und der andere da und der eine ist daneben und der andere auf der richtigen Spur und kurz davor, den Fall zu lösen. Und er ist dem Übeltäter meist direkt auf der Spur, der andere ist noch woanders unterwegs. Der natürlichste Vorgang wäre nun, sich nach der Dienstvorschrift, nach der Dienstanweisung zu richten und auf den Kollegen zu warten oder auf ein Einsatzkommando. Aber was passiert? Originalton meiner Frau: Oh nein, der geht tatsächlich alleine rein. Und damit nimmt das Unheil dann meistens seinen Lob. Szenenwechsel. Ich habe mal genau darüber nachgedacht. Vielleicht hat Gott mich sogar zu dem Zeitpunkt angestoßen. Ich habe erst alleine darüber nachgedacht und dann mit dem Heiligen Geist zusammen. Wie halten wir als Christen es denn mit unseren Dienstanweisungen, wenn wir im Dienst an unseren Mitmenschen sind? Ich habe mir dann Bibelstellen vom Heiligen Geist zeigen lassen, darüber nachgedacht und verinnerlicht. Ich habe mir angeschaut, wie Jesus sich verhalten hat und auch das Verhalten seiner Jünger habe ich mir angesehen. Eigentlich kannte ich diese Stellen schon, die ich da gelesen habe, hatte sie ja schon ein paar Mal in der Vergangenheit gelesen, aber die Aussagen waren mir innerlich so noch gar nicht bewusst geworden. Und dann bekam ich auf einmal eine tiefere Einsicht in die Bedeutung dieses Themenkomplexes. Alle unsere Bemühungen auf dem Gebiet unseres Dienstes der Menschenfischerei werden meist von uns mit großem Eifer ausgeführt. Daran liegt es nicht. Es ist ja ein Herzensanliegen für uns, andere Menschen zu retten, so wie Jesus es getan hat. Jesus, Gottes Hilfe. Aber halten wir uns dabei auch immer an unsere Dienstanweisung? Und gibt es so etwas überhaupt für unseren Dienst? Ich bin zu dem Schluss gekommen, auch aus eigener Erfahrung, dass wir meist mit heiligem Eifer auf das Ziel losgehen und nach Leibeskräften versuchen, den Auftrag auszuführen, fast immer allein. Ich und wir haben nicht darauf gewartet, auf den, der von Gott mit dieser Aufgabe betraut worden ist und der bei dieser Aufgabe grundsätzlich immer dabei sein sollte und im Idealfall sogar die Führung innehaben sollte, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der uns das Zusammensein mit unserem Herrn Jesus doch erst möglich macht. Nein, unsere Seelen haben sich eifrig bemüht, doch auch endlich mal was zu tun, für Gott etwas zu tun und gehorsam den Willen Gottes zu erfüllen. Unsere Seelen wollten erfolgreich sein, das Richtige tun, um Gott zu gefallen und haben nicht daran gedacht, das Wichtigste zu tun, Eigensicherung und auf gar keinen Fall alleine vorgehen, sondern auf den Helfer Gottes, den Heiligen Geist zu warten. Schon alleine darum, um nicht nach eigener Ehre zu fischen, sondern dem die Ehre zu geben, dem sie alleine gebührt, Jesus Christus und nur ihm allein, denn ohne ihn wäre nichts möglich. Und gibt es für diesen Fall auch für uns eine Dienstanweisung, habe ich mich gefragt. Und ich bin auf Johannes gekommen, Kapitel 15, Vers 5. Jesus spricht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Okay, die Bibelstelle, die kennen wir wohl alle, das Gleichnis, Jesus der Weinstock, wir Menschen die Reben. Aber der kleine Nebensatz im Nachgang, er ist doch eigentlich sehr aussagekräftig, klar und deutlich. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in diesem Zusammenhang erinnere ich an die Situation der Jünger nach Jesu Auferstehung. Sie hatten Jesus nach Ostern tatsächlich schon wieder lebend gesehen. Aus ihrem anfänglichen Entsetzen über Kreuzigung und Tod war nun wieder Freude und Zuversicht geworden. Der Herr lebt, gepriesen sei Gott der Vater. Und jetzt lasst uns loslegen, an die Arbeit gehen und den Missionsbefehl Jesu in die Tat umsetzen. Aber was sagt Jesus zu ihnen? Nein, abwarten, noch nichts tun. Da ist es wieder. Die Jünger waren zu dem Zeitpunkt noch alleine und das sollte nicht sein. Und warum nicht? Nun, Jesus hat es ihnen gesagt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und erst dann sollten sie beginnen, den Missionsbefehl auszuführen. Und sie sollten nicht alleine beginnen, sondern warten, bis der Helfer und Tröster, der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit zur Zusammenarbeit da war. Weil Jesus wusste natürlich, dass es sonst sehr mühselig werden würde, vielleicht sogar gefährlich. Er hat nicht umsonst gesagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein mächtiges Wort angesichts der bevorstehenden Himmelfahrt Jesu, nicht wahr? Aber genau das ist ein Teil des Geheimnisses unseres Glaubens. Wir haben einen dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Einer von ihnen sollte immer bei uns sein, sonst fehlt uns was und wir sind nicht vollständig. Ihr Lieben, die Menschen sagen mir, das war ihnen etwas vorwurfsvoll, dass ich so viel vom Heiligen Geist rede. Und wo bleibt denn dann Jesus? Nun, ich habe damit so gar keine Probleme. Ich habe mich ursprünglich mal zu Jesus Christus bekehrt. Ich habe mich ihm bedingungslos zur Verfügung gestellt und mein Leben übergeben. Und damit war ich erlöst. Das habe ich auch ganz real gespürt, meine Umgebung übrigens auch. Dann habe ich jahrelang vorzugsweise nur von und über und mit Jesus gesprochen. Ich war so ziemlich von Anfang an meines Glaubenslebens in einer Pfingstgemeinde, eben Ezer in Lübeck. Dort habe ich das ganze Evangelium kennengelernt. Und wie sah das konkret aus? Nun, ich habe die Bibel gelesen, ich habe tolle Predigten von Edwin Piggott gehört Und immer wenn mir ein Wort aus der Bibel gut gefallen hat, dann habe ich es in Schönschrift zu Papier gebracht, möglichst groß und in meiner Nähe aufgehängt, so wo ich es dann immer sehen konnte, von morgens bis abends. Das war mein Anfang im Glaubensleben. Das Wort Gottes war immer gegenwärtig und damit war Jesus immer bei mir. Denn, wie sagt es die Bibel, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich war also von Anfang an mit Jesus zusammen und auch von ihm umgeben. Meine Frau sagte mir später, als auch sie sich zu Jesus bekehrt hatte, ich mochte ja niemanden mehr zu uns in die Wohnung einladen, weil überall die Worte aus der Bibel an den Wänden hingen. Das war mir schon fast peinlich. Ja, so war das, aber ich habe mich dabei unheimlich wohlgefühlt. Was ich nun erlebt hatte, war Folgendes. Immer, wenn ich es brauchte, in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, hatte ich dann immer, wenn ich es brauchte, ein Bibelwort zur Verfügung, das mir oder meinem Gesprächspartner weitergeholfen hat. Und wenn es auch manchmal nicht immer gleich da war, so fand ich es immer bei der Suche in der Heiligen Schrift. Und das war meine Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist Gottes, der mich tatsächlich in alle Wahrheiten einführte, wie die Schrift sagte, und Jesus es auch sagt. Vielleicht bin ich aus diesem Grunde auch so gerne zu den Gideons gegangen, um den Menschen zu dienen. Ein Leitspruch der Gideons damals und heute ist und war ein Wort aus Jesaja 55, Vers 11. Und so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es aussende. Und das ist die perfekte Zusammenarbeit des Menschen mit Gott, indem der Heilige Geist das Wort, nämlich Jesus, in den Geist des Menschen gibt, der Mensch das Wort ausspricht und damit in die Welt hineinsetzt. Und über das ausgesprochene Wort Gottes kann dann der Heilige Geist mit den Menschen und an den Menschen wirken. Und ich denke, das ist mit einer der Gründe, warum Jesus sagt, dass wir ohne ihn auf der Welt nichts tun können. Ich denke aber auch, dass es einer der Gründe war, warum Menschen bei ihren Bemühungen als Menschenfischer so wenig erfolgreich sind. Sie gehen wie im Krimi einfach schon mal alleine los und warten entgegen den Anweisungen nicht darauf, bis der Herr des Geschehens, Jesus oder eben auch der Heilige Geist da sind und das Geschehen zu einem guten Ende bringen. Ich will langsam zum Ende kommen mit einem praktischen Beispiel. Ich habe inzwischen nahezu 40 Jahre Christenleben hinter mir, Glaubensleben. Ein Christenleben im Herzen und im Sinne auch der Pfingstbewegung. Mit allen Höhen und Tiefen, die es in 40 Jahren in dieser Bewegung gegeben hat, das hat sich so mitgebracht. Aber eine Erfahrung habe ich zu Beginn meines Christenlebens selbst gemacht und habe es dann auch immer wieder erlebt. Und das könnte uns zum Vorbild werden. Egal wie gut die Menschen reden können, egal wie sehr sie sich anstrengen, egal ob sie sich im besten Sinne abmühen, was wirklich etwas bringt, das ist das Wort Gottes in Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Bei mir selber, der ich eine schlimme Vorgeschichte hatte, bevor ich mich bekehrt habe, bei mir selber hat es volle 2 Predigten gebraucht, bis ich mich bekehrt habe. Dabei wusste ich schon nach Tagen nicht mehr, was und wovon der Pastor damals gepredigt hatte und was er allen sagen wollte. Aber 2 Dinge sind mir wie ein Licht in meinem Herzen stehen geblieben. Die Worte Jesus, die in der Predigt proklamiert worden sind, ausgesprochen worden sind. Das erste war der Heilandsruf, der mich erreicht hat. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig So werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Genau zu diesen Menschen gehörte ich, mühselig und beladen, mit einer todkranken Seele, die keine Ruhe mehr gefunden hat. Und das zweite Wort, das in mir, in meinem Herzen stehen geblieben ist, als Unbekehrter noch, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und als ich das gehört hatte, habe ich gedacht, Mensch Dieter, wenn das stimmt, dass Jesus auch heute noch da ist, dann habe ich noch eine Chance. Und ich bin auf die Knie gegangen und habe mein Leben Jesus übergeben. Und dieser Bund hat bis heute gehalten. Deshalb mein Wort und meine Empfehlung, vielleicht sollten wir bei all unseren Bemühungen der Gemeinde neue Mitmenschen anzuwerben und in der Ausführung des Missionsbefehls Jesu nicht so viel alleine machen, sondern warten, bis der Heilige Geist da ist, hören, welches Wort Jesu er uns ins Herz legt und dann mit ihm gemeinsam handeln, indem wir unserem Gegenüber das Wort Gottes aussprechen. Und dann müssen wir einfach auch nicht mehr noch stundenlang reden und denjenigen belatschern und betütern und bemachen. Das Wort Gottes, das wird in Aktion treten, so wie Gott es in Jesaja verheißen hat. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird genau das ausführen, wofür ich es ausgesandt habe. Und denken wir dann, das Wort, das Jesus uns gegeben hat, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und das ist eine einfache, aber klare Aussage. Amen.